war der Grund für seine Niedergeschlagenheit, sogar nachdem er all die gewünschten Segnungen vom Herrn bekommen hatte. Als Dhruva Maharaj die höchste Persönlichkeit Gottes tatsächlich vor sich sah, konnte keine Rede davon sein, dass er sich an seiner Stiefmutter rächen wollte oder dass er immer noch den Wunsch hegte, die materielle Natur zu beherrschen. Aber die höchste Persönlichkeit Gottes ist so gütig, dass sie wusste, dass Dhruva Maharaj diese Dinge begehrte. Als der Herr zu Dhruva Maharaj sprach, benutzte er das Wort Vedaham, weil der Herr in Dhruva Maharajas Herz gegenwärtig war und daher alles wusste, als dieser sich materielle Segnung wünschte. Der Herr kennt immer alle unsere Gedanken. Dies wird auch in der Bhagavad Gita bestätigt. Vedaham samatitani vatamanani chatuna bhavishyami sabutani na matu vedana koshana. Die Übersetzung ist hier nicht gegeben, es heißt aber, als die höchste Persönlichkeit Gottes weiß ich alles, was in der Vergangenheit geschah, was jetzt geschieht und was in der Zukunft noch geschehen wird. Mich aber kennt niemand. Der Herr erfüllte alle Wünsche Dhruva Maharaj. Sein Wunsch nach Vergeltung gegen seine Stiefmutter und seinen Stiefbruder wurde erfüllt. Sein Wunsch, noch eine höhere Stellung als die seines Urgroßvaters zu erlangen, wurde ebenfalls erfüllt. Und zur gleichen Zeit wurde seine ewige Position auf Dhruva Loka festgesetzt. Obwohl Dhruva Maharaj nicht einmal daran gedacht hatte, einen ewigen Planeten zu erlangen, sagte sich Shri Krishna, was soll Dhruva mit einer hohen Stellung in der materiellen Welt? Folglich gab er ihm die Gelegenheit, die materielle Welt 36.000 Jahre lang mit unwandelbaren Sinn zu regieren und viele große Opfer auszuführen und auf diese Weise der angesehenste König in der materiellen Welt zu werden. Und nachdem Dhruva mit all diesen materiellen Genuss fertig war, wurde er zur spirituellen Welt erhoben, zu der auch Dhruva Loka gehört. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deva Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Paskatyadi Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Garada Vivasani Govaksavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Dhruva Uvacha Samarina Naika Bhavena Yat das ist der nächste Schlok, Maitreya Uvacha Matu Sapatnya Vagvaner Vidhividas Tutan Smaran Naichan Mukti Pater Muktim Tasmat Tapam Upeyivan. Übersetzung: Maitreya antwortete, Dhruva Maharajas Herz, das von den Pfeilen der groben Worte seiner Stiefmutter durchbohrt war, trauerte sehr und daher vergaß er ihr falsches Verhalten nicht, als er sich auf sein Lebensziel konzentrierte. Er bat nicht um tatsächliche Befreiung aus der materiellen Welt. Doch als er am Ende seines hingebungsvollen Dienstes die höchste Persönlichkeit Gottes vor sich sah, schämte er sich der materiellen Wünsche, die er in seinem Geist hatte. Hadi, darf ich dich bitten, zu mir ins Zimmer nach oben zu gehen und dort, wo der schwarze Shastra-Berg ist, ein Buch, was so angelehnt da ist, zu holen. Es ist so oben, es ist sichtbar, wenn du siehst. Parikalpa Parikalpa heißt es so, in dem Mikhari fängt es an jedenfalls. So, Hare Krishna, dies ist ein sehr interessanter Shloka. Wie Prabhupada sagt, haben viele große Kommentatoren diesen wichtigen Vers zuvor erörtert. die Erörterung, die ich heute Morgen geben möchte, soll bemüht sein, diesen großen Kommentatoren zu folgen, die hier eine Inneneinsicht in diesen Shloka gegeben hat. Das Interessante ist, dass Dhruva Maharaj das Herz nicht rein war, als er sich an Krishna wandte. Es heißt, dass das Herz von Pfeilen durchbohrt war, nämlich den Beleidigungen seiner Stiefmutter. Seine Stiefmutter hatte ihm gesagt, wenn du auf dem Königsthron sitzen willst, musst du zunächst einmal Geburt durch meinen Schoß hindurchnehmen. Es reicht nicht aus, dass du die, der Sohn der zweiten Frau des Königs bist. Du musst durch mich kommen. Das ist eine große Beleidigung für Dhruva Maharaj gewesen und er konnte das nicht vergessen. Er wollte deswegen aus Rache an seiner Stiefmutter ein größeres Königreich haben als das seines eigenen Vaters und auch als das seines eigenen Urgroßvaters. Sein Herz war also durchbohrt. Es war verwundet von der Erscheinungsweise der Leidenschaft, die sich in unsagbaren Wünschen nach materiellen Erfolg äußert. Die Erscheinungsweise der Leidenschaft, wenn sie in der, den hingebungsvollen Dienst eines Gottgeweihten verunreinigt, kann man nicht davon sprechen, dass er einen rein hingebungsvollen Dienst ausführt. In der Sri Hari Bhakti Kalpa Latika wird von 5 Arten des verunreinigten hingebungsvollen Dienstes gesprochen, die ich euch hier einmal vorlesen möchte, sodass wir in der Lage sind, unseren Stand im hingebungsvollen Dienst zu erörtern. Es gibt 5 Arten des hingebungsvollen Dienstes. Erstens, hingebungsvollen Dienst in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Zweitens, hingebungsvollen Dienst in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Das ist, was wir bei Dhruva Maharaj vorfinden. Drittens, hingebungsvoller Dienst in der Erscheinungsweise der Tugend. Und viertens, hingebungsvoller Dienst, der charakterisiert wird durch Liebe zu Gott. Fünftens ist ein hingebungsvoller Dienst, der jenseits der Erscheinungsweisen der materiellen Natur steht. Nun, der hingebungsvolle Dienst, wo der Geist der Zufluchtsort von versteckter Böswilligkeit ist und wo man anderen Schaden zufügen möchte und mit Heuchelei und Prahlsucht handelt, ist als hingebungsvoller Dienst in der Erscheinungsweise der Unwissenheit gemeint und er äußert sich und man nennt ihn auch betrügerischen hingebungsvollen Dienst. Ihr mögt euch fragen, wie kann das hingebungsvoller Dienst sein, der mit diesen schlechten Eigenschaften ausgeführt wird? Nun, im hingebungsvollen Dienst kann es vorkommen, dass man anderen Schaden zufügen will. Selbst im transzendentalen Wettbewerb kann es vorkommen, dass man so denkt, ich wünschte mir, dass das Auto des anderen Satyatan Devotees einen Plattfuß kriegt. Das wäre da einzuordnen. Selbst im transzendentalen Sankirtan Wettbewerb, wo man danach strebt, an die erste Stelle zu kommen, sollte man sich immer wünschen, dass die anderen ebenfalls Fortschritte machen und mehr Service tun können. Man sollte nicht ihnen einen Schaden wünschen. Heuchelei und Prahlsucht sind natürlich starke Worte für ein menschliches Phänomen, was auch im hingebungsvollen Dienst eintreten kann auf der Anfangsstufe, dass man einfach gelobt werden möchte für das, was man tut. Oder dass man sich selber als sehr besonders hält, einfach dadurch, dass man devotional Service ausführt. Diese Haltung sieht man leider oder natürlicherweise, möchte ich sagen, in dem Verhalten von neuen Transzendentalisten, die auf andere herunterblicken und sich prahlerisch hervortun wollen. Das ist also die unterste Stufe, wo die Erscheinungsweise der Unwissenheit gegenwärtig ist. Lass uns weitergehen in dieser kritischen Analyse, die dazu bestimmt ist, unser Herz zu läutern. Wenn hingebungsvolles Dienst ausgeführt wird mit einem Wunsch nach Sinnbefriedigung in Form von Reichtum oder Ansehen, so wird dieses hingebungsvolle Dienst als in der Erscheinungsweise der Leidenschaft stehend betrachtet. Wenn man durch seinen hingebungsvollen Dienst berühmt werden möchte oder einen Gewinn haben will, wie es Dhruva Maharaj wollte, der ein Königreich suchte, so ist da die Erscheinungsweise der Leidenschaft da. Wenn die Aktivitäten, die man ausführt im hingebungsvollen Dienst, ohne falsches Ego sind, der eigenen Natur folgen und wenn dadurch karmische Reaktionen zerstört werden, so wird solch ein hingebungsvoller Dienst als in der Erscheinungsweise der Tugend betrachtet. Also jemand, der ohne falsches Ego ist und einfach seine Pflichten ausführt im hingebungsvollen Dienst, ohne Gewinn und Verlust zu betrachten, wird erfahren, wie seine karmischen Reaktionen aufhören. Das ist also die nächsthöhere Stufe im hingebungsvollen Dienst. Und dann kommen wir jetzt zu noch einer höheren Stufe. Wenn Vertrauen und Liebe auf Krishna dirigiert sind und wenn spirituelles Glück in ihm gefunden wird, so wird hingebungsvolles Dienst situiert auf der Ebene von Shuddha Sattva, reine Tugend, jenseits der drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur. Also wenn man anfängt, Krishna zu lieben und darin auch spirituelles Glück erfährt, so kann man verstehen, dass solch ein Mensch sich auf der Ebene jenseits der Erscheinungsweisen der Natur befinden. Es werden dann ein paar Eigenschaften für solch einen Devotee angeführt. Was tut er? Nun, so wie er anfängt, über Krishnas transzendentale Eigenschaften zu hören und der Geist mit spiritueller Liebe gesättigt ist und dann transzendentale Wohlgeschmäcker auftreten und die Haare in Ekstase am Körper hochstehen und wenn dann Tränen in spiritueller Glückseligkeit anfangen zu laufen, so ist das der Zustand der grundlosen Liebe zu Krishna, frei von allen materiellen Bezeichnungen. Werden einige sehr interessante Ergebnisse gesagt, der Gottgeweihte, der auf dieser Stufe im hingebungsvollen Dienst situiert wird, fängt an, zur falschen Zeit zu lachen. Im materiellen Leben kennt man das bei Menschen, deren Geisteszustand nicht ausgeglichen ist, die fangen plötzlich an, unkontrolliert zu kichern, obwohl es gar nichts zu lachen gibt. Nun, jemand, der die Liebe zu Gott hat, fängt auch zur falschen Zeit an zu lachen, weint fortwährend, singt jubilös, falls das ein deutsches Wort ist, und fängt an zu tanzen. Er redet manchmal sogar Unsinn. Und hin und wieder kommt es vor, dass der materielle Körper von ihm zusammenfällt, weil er ihn vernachlässigt hat. So, und dann gibt es eine fünfte Stufe, die man als Nirguna Bhakti bezeichnet, nämlich hingebungsvoller Dienst jenseits der materiellen Erscheinungsweisen. Man wird voller Liebe, wenn man die transzendentalen Eigenschaften Krishnas hört auf dieser Stufe, und der Geist wird unwiderstehlich und unaufhörlich zur Überseele aller Lebewesen hingezogen, wie das Wasser der Ganges, welches unaufhörlich zum Ozean fließt. Nirguna Bhakti besteht aus unreservierter Liebe für den Herrn und unbegrenzter ewiger Glückseligkeit. Solche Gottgeweihten sind frei von falscher Identifikation mit dem äußeren materiellen Körper und sie sind nüchtern und sehen jeden mit gleichem Geist. Für solch einen Menschen gibt es gar keine materielle Welt mehr und keine spirituelle Welt. Versteht ihr? Der macht nicht mehr diese Unterschiede zwischen materiell und spirituell. Solch ein Mensch sieht alles als spirituell, als Energie Krishnas, und er kann auch Krishna überall, ich sehe da nämlich was verweckt, für ihn gibt es keine Sinnenbefriedigung und auch keine Entsagung. Kein falsches Ego, keinen falschen Besitzanspruch, keine Regeln, keine Einschränkungen, keine vorgeschriebenen Pflichten oder auch keine Untätigkeit. Für ihn gibt es nur den höchsten glückseligen Herrn Hari, der überall manifestiert ist. In der Einteilung der Bhakti Rasamrita Sindhu sind diejenigen, deren Erscheinungsweisen noch, deren Bhakti noch von den Erscheinungsweisen beeinflusst werden, als Kanishta Adhikaris bekannt, als solche, die auf einer sehr anfänglichen Stufe stehen, diejenigen, die langsam Liebe zu Gott, also langsam einen Wohlgeschmack an Krishna transzendentalen Spielen erleben, sind als Madhyama Adhikaris bekannt. Und diejenigen, die weit jenseits aller Bezeichnungen stehen, sind als Uttama Adhikaris bekannt. Noch ein interessanter Satz. Lord Brahma erklärt das im 12. Kanto, wieso ein Mensch auf dieser höchsten Stufe keinen Unterschied mehr sieht zwischen der materiellen und der spirituellen Welt, zwischen Entsagung und Sinnenbefriedigung und so weiter. Es ist so, in unserer Befindlichkeit, er gibt ein Beispiel, sehen wir einen Unterschied zwischen Tag und Nacht. Nämlich, Tag ist die Anwesenheit der Sonne und Nacht die Abwesenheit der Sonne. Von der Position der Sonne jedoch gibt es keinen Tag und keine Nacht. Jemand, der auf der Sonne ist, kann niemals die Abwesenheit der Sonne erfahren. So ist für jemanden, der in völligem Krishna-Bewusstsein ist, niemals die Abwesenheit Krishna spürbar. Das heißt, er sieht Krishna überall und nichts mehr getrennt von Krishna. Solch ein Devotee hat also das höchste Ziel des Lebens erlangt. Wir sind dem Autor der Sri Haribhakti Paipalatika natürlich sehr zu Dank verpflichtet, dass er das so deutlich hier erläutert hat. Nun, wir kommen zu einem zweiten Punkt. Der erste Punkt war Dhruva Maharajas hingebungsvolles Dien, der in der Erscheinungsweise der Leidenschaft war und so natürlich materielle Ziele und Vorstellungen zum Ziel hatte, Rachegefühle. Er wollte Krishna verehren, um Macht zu gewinnen. Deswegen hat sich Dhruva Maharaj nicht um Befreiung gekümmert. Es gibt fünf Arten der Befreiung vom materiellen Dasein, die erwähnt werden und die das Ziel einer bedingten Seele in der materiellen Welt bildet. Es ist zunächst einmal Sadyuja. Sarupya, Salokya und Samipya und Sharshti. So, Sadyuja ist, dass man in die Brahman-Ausstrahlung des Herrn eingehen wird. Und Transzendentalisten sagen, dass das eigentlich nicht wirklich zur Befreiung gezählt werden kann. Denn solche, die das unpersönliche Brahman erlangt haben, werden sich dort nicht für längere Zeit aufhalten können, sondern wieder zurückfallen. Patanyata nadrida yushmar angrayaha, heißt es im Bhagavatam. Als nächste Befreiung gibt es Sarupya. Das sind solche, die in die spirituelle Welt hineinkommen, indem sie eine gleiche Form erhalten wie die Form des Herrn auf einem der Vaikuntha-Planeten. Diese Devotees nimmt eine vierarmige Vishnu-Form an, also Vishnu-ähnliche Form an, sollte ich sagen, und werden dann erfahren so die Befreiung. Salokya ist eine weitere Art der Befreiung, dass man nämlich auf den gleichen Planeten wie den Herrn, also Vishnu Loka, kommt. Samipya ist eine Befreiung, wo man Gemeinschaft mit dem höchsten Herrn in seinem Vishnu oder Narayana Aspekt hat. Und Sharshti heißt, dass man die gleichen Reichtümer wie der Herr bekommt. So, diese fünf Arten der Befreiung werden normalerweise angestrebt. Diese vier letztgenannten werden manchmal von Vaishnavas besonders in der Ramanuja Sampradaya angegangen. Wir selber als Devotees Krishnas, der Ursprung von Vishnu und Narayana ist, möchten nicht einmal die gleichen Reichtümer wie Narayana oder Vishnu haben. Wir möchten auch nicht unbedingt auf dem Planeten geboren werden, und uns liegt auch nichts an zwei zusätzlichen Armen, auch wenn sie spirituell sein mögen. Der Vaishnava möchte lieber den höchsten Planeten in der spirituellen Welt allein, nämlich Goloka Vrindavan, wo Krishna sich in transzendentalen Spielen beschäftigt. So, die Ebene, auf der man tatsächlich Krishna sehen kann, ist eine Ebene, wo man sich weder wo man keine materiellen Motive mehr hat. Dhruva Maharaj, der seinen hingebungsvollen Dienst in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ausgeführt hatte, hatte dann diese Segnung erhalten, sich aber dann sehr geschämt. Er sagte: Was für ein Dussel war ich. Wenn er sich nicht ausgedrückt haben. Aber wie dumm war ich, wie töricht, dass ich nach zerbrochenen Glassplittern gesucht hatte, jetzt aber den wertvollsten Juwelen, einen Diamanten, erhalten habe. So, das ist ein interessanter Punkt, den bedingte Seelen nur mit großer Schwierigkeit verstehen können, dass nämlich die Geschenke des Bhakti-Yogas wichtiger sind als die Geschenke der materiellen Energie. Durch die Geschenke der materiellen Energie, die in Form von einer schönen Frau, einer großartigen Herkunft, einer großen Gelehrsamkeit oder auch großen materiellen Reichtum erfahren werden, durch diese Geschenke wird die bedingte Seele in ihrem Versuch, den Ozean der Geburt und Tode zu überqueren, gebunden und gestört. Wenn du einen Ozean überqueren willst, dann nützt dir ein großer Turban auf dem Kopf mit gewaltigen Juwelen und nichts. Auch die Diamanten an den Händen und die goldenen Armspangen, die um Fußgelenke und Handgelenke gebunden sind, sind nur schwere Lasten. So sind auch materieller Reichtum, eine gute Herkunft, eine große Möglichkeit zu materiellen Freuden durch ein intensives Familienleben und dergleichen. Nichts anderes als beschwerende Lasten für jemanden, der den Bhava Sindhude, den Ozean von Geburt und Tod, überqueren wollte. So, Dhruva Maharaj verstand am Ende seines hingebungsvollen Dienstes, dass er nicht diese Dinge nicht haben wollte. Er lehnte es sogar ab. Er wollte nicht dieses Königreich haben. Doch Krishna sagte ihm: Komm, du musst es nehmen. Außerdem brauchst du dich nicht zu fürchten, denn du wirst im hingebungsvollen Dienst verankert bleiben. Ich verspreche dir das. Ich werde dich beschützen. So, das ist, was Krishna immer macht, wenn sich jemand mit materiellen Motiven ihm zuwendet. Wir alle sind in dieser Kategorie. Doch wie Krishna erklärt ist, er ist nicht so unerfahren wie die bedingte Seele, die sich an ihn wendet. Er nimmt immer nach einer gewissen Zeit dem Gottgeweihten die Möglichkeiten, sich in Illusionen zu verstricken, sodass dann schließlich nichts anderes mehr für den Devotee übrig bleibt, als sich direkt an Krishna zu wenden. Während ich das sage, wird mir mein eigenes hingebungsvolles Dienen und mein Leben darin bewusst. Als ich zum Krishna-Bewusstsein kam, wollte ich naturelle Sinnbefriedigung haben. Ich wusste, dass die Devotees ein sehr freies Leben führen, nicht sich verstricken in diesen in sinnlosen Tätigkeiten, die man als Arbeit bezeichnet in der materiellen Welt, die nichts anderes sind als Sandkistenspiele im Vergleich zu den eigentlichen Aufgaben des Lebens. Ich wusste, die sind frei davon. Ich wusste auch, dass die sehr viel reisen und dass eine Möglichkeit bestand, Indien so richtig kennenzulernen. So, das hat mich sehr motiviert, in der Gemeinschaft mit den Devotees zu bleiben. Doch inzwischen sind diese Wünsche natürlich, also weiß man, dass diese Wünsche nicht unbedingt wichtig sind. Krishna nimmt einem materielle Wünsche weg. Deswegen braucht man sich nicht zu schämen, wenn man noch materielle Wünsche hat und sich ans Krishna-Bewusstsein wendet. Das ist nur natürlich und Krishna wird einen vor diesen Psychoketten befreien, nämlich diesen materiellen Wünschen. Das ist klar. So, der letzte Punkt. Der letzte Punkt, actually, habe ich überlegt, ich werde heute da meine ganzen Regeln und Regulierungen brechen. Das ist eine Weichner Vorlesung. Um, sagen wir einmal, den Geschmack an Krishna zu entwickeln, ist es wichtig, über Krishnas transzendentale Aktivitäten zu hören. Und ich möchte euch heute eine solche Geschichte erzählen, die euren Geschmack an Krishna intensivieren soll. Sodass das, was ich eben gesagt habe, erläutert habe, nämlich, dass wir frei werden müssen von den materiellen Erscheinungsweisen im hingebungsvollen Dienst, ein wenig machbarer erscheint. Und ich möchte euch erzählen, was Krishna in der spirituellen Welt für transzendentale Aktivitäten ausführt. Eigentlich möchte ich diese Geschichte Sonntag für alle Devotees erzählen, aber ich werde sie heute einfach erzählen, weil die Atmosphäre dementsprechend ist. Wie ihr wisst, hat Srimati Radharani ist, wie ihr wisst, mit Abhimanyu verheiratet, deren Mutter Yatila ist. Abhimanyu hat auch eine Schwester namens Kotila. Nun, Yatila und Kotila sind in der spirituellen Welt damit beschäftigt, Hindernisse aufzubauen, sodass Radha Krishna nicht sehen kann. Die Beziehung zwischen Radha und Krishna ist deswegen so intensiv, weil es eine Beziehung ist, die nicht selbstverständlich ist. Es ist der Parakya-Rasa, wo Radha verheiratet ist mit jemand anderes und dann Krishna liebt. Wir kennen das selbst, wir können das leicht nachvollziehen. Liebe ist intensiver, wenn es dabei Gefahren zu überbrücken und gibt und Hindernisse zu überwältigen gibt. Solche Liebe, wo alles in einem gewohnten Verlauf geschieht, ist nicht so intensiv, weswegen in der materiellen Welt Eheleute sich oft trennen, weil einfach der prickelnde Zauber aus der Beziehung rausgegangen ist. Alles ist einem Alltagstrott gewichen, wo jeder den anderen kennt. So, in der spirituellen Welt ist die intensivste Form der Liebe dieser Parakya-Rasa, allerdings ohne diese unzulässige Andeutung, wie ein Parakya-Rasa sie in der materiellen Welt hat, wo eine Frau also ihr Mann ehebrüchig werden würde, um diesen Geschmack zu erfahren und somit eine Art lasterhafte Stimmung aufkommt. So, eines Tages kam Kotila, die Schwester von Abhimanyu, zu Yatila und fragte, fällt dir eigentlich auf, dass Radharani jeden Morgen zum Hause Krishnas geht? Wie ist das möglich? Ja, sagte Yatila, das kommt weil Radharani von Durvasa Muni, dem großen Mystiker, eine Segnung erfahren hatte. Nach dieser Segnung ist es jedem, der ihre Zubereitung ist, möglich, ein gesundes, ekstatisches Leben zu führen. Er wird niemals krank werden, der die Speise von Radharani ist. Und weil Yashoda nur das Beste für Krishna will, deswegen lädt sie jeden Morgen Radharani zu sich nach Hause ein, wo Radha für Krishna kocht. Jaha, sagte Kautila, kommt dir das nicht höchst seltsam vor, dass eine verheiratete Frau in das Haus eines anderen geht? Das ist skandalös. Ich habe starke Hinweise bekommen, dass Radha mit Krishna zusammen ist. Und ich möchte dich bitten, dies sofort zu unterbinden. Durvasa ist ein Sannyasi. Er befindet sich auf der Lebensstufe der Entsagung. Als er diese Segnung gab, wusste er nicht von den komplizierten Verstrickungen, die das mit sich bringen könnte. Ja, sagte Yatila, das stimmt. Das geht mit sich jetzt alles mal aus einem ganz anderen Aspekt. Ja, das ist eigentlich nicht gut, dass Radha dahin geht. Sie wird vielleicht sogar untreu werden. Also beschlossen beide, dass Radha nie wieder gehen konnte. Als Radha nicht mehr zu Yashoda ging, um für Krishna zu kochen, fiel ganz Vrindavan in einen Ozean des Leides. Sogar die Tiere fielen ohnmächtig zu Boden nieder, weil sie alle, das wird erklärt, an dem transzendentalen Austausch zwischen Radha und Krishna teilnehmen. Sieht ganz Vrindavan will, dass Radha und Krishna zusammenkommen. So, nachdem dies für unerträgliche vier Tage geschehen war, kam Danishta, die Dienerin Yashodas, zum Hause von Srimati Radharani und bat Radha, wenn du doch nicht kommen kannst zu Yashodas Haus, dann koch wenigstens hier für Krishna ein paar Süßigkeiten, denn ich weiß nicht, was geschehen wird, wenn Krishna nicht mehr von hier gekocht ist. Es kann sein, dass die ganze Schöpfung zugrunde geht. So, Radha hatte bis dahin gelegen. Es hieß, dass der Boden, der von Radhas Tränen befeuchtet war, hart war. Warum? Weil so viel Hitze aus ihrem Körper hervorging, dass der eingeweichte Boden, dass das Wasser verdunstete und der Boden deswegen hart war. So, als Radha dann, sie nahm dann schnell ein Bad, stand auf, ihre Freundinnen sprangen schnell zu den Öfen und machten sie an und sie fingen an zu kochen. So, als Radha über diesen heißen Steinen stand, hatte sie das Gefühl, ihr Körper kühlte sich ab, denn sie hatte so viel Fieber aus Trennungsschmerz von Krishna erlitten. Das ist Radha Krishna, sehr intensiv. So, es wurden vier Arten von Sweets zubereitet und Danishta brachte sie glücklich zu Krishna, der sie glücklich verspeiste. Nun, zu diesem Zeitpunkt brach in Vrindavan eine Revolution auf. Ganz Vrindavan machte eine Verschwörung. Sie konnten es nämlich nicht mehr ertragen, dass Radha von Krishna getrennt war. So, was die Verschwörung ist, werde ich nicht jetzt bekannt geben. Ihr werdet es merken. Ihr werdet sehr erstaunt sein. Den nächsten Tag kam Vishaka völlig außer Atem zu Yatila und sagte, Yatila, Yatila, geh herein zu dem Raum, in dem Radharani ist und schau nach, was geschehen ist mit deiner Schwiegertochter. Sie ist von einer gefährlichen Schlange gebissen worden. Als Yatila reinkam, sah sie tatsächlich Radharani bewusstlos auf dem Boden liegen. Sie rief sofort ihre Tochter Kautila und es wurde diagnostiziert, dass eine Schlange Radha gebissen hatte. So Yatila war sehr betrübt und rief sofort laut aus, holt sofort den Schlangendoktor. Doch Radharani wachte, als sie das Wort Schlangendoktor hörte, aus ihrem der Ohnmacht auf, und während sie die Augen geschlossen hielte, stöhnte sie, so wie ein Mann kommt und mich berührt, werde ich meinen Körper aufgeben. Dann fiel sie wieder in Ohnmacht. So Yatila und Kotila fielen fast mit in Ohnmacht. Wie ist das möglich? Was sollen wir tun? Sie gingen sofort zu Purnamasi, das ist die Weise in Vrindavan, und fragten sie. Und Purnamasi sagte, ich weiß nichts über Schlangenbisse. Geh zu Gargi, die Tochter von Gargamuni. Doch auch Gargi sagte, obwohl ich ein Brahmana bin, weiß ich nicht, wie man Schlangenbisse heilt. Ich habe jedoch eine jüngere Schwester, Vidyavali, die in Varanasi ist. Sie ist gerade gekommen. Sie weiß, wie man Schlangenbisse heilt. Wo ist sie? Schrie Kotila, bring mich sofort zu dieser Vidyavali. Gargi brachte sie zum Hause und dort war Vidyavali. Und dieser Vidyavali war niemand anderes als Krishna, der sich in ein wunderschönes Brahmenmädchen verkleidet hatte. Als Gargi Vidyavali rief, trat er aus dem Hause von Gargamuni heraus in sehr eleganter Weise und guckte sofort völlig spöttisch auf die beiden. Was? Du bringst mich hier zu diesen Kuhhirten Frauen? Was soll ich mit diesen Niedriggeborenen anfangen? Willst du, dass ich meine Kaste verliere? Fragte Vidyavali alias Krishna Gargi. Sagte Gargi, warum musst du so stolz sein? Das liegt daran, dass du aus Varanasi kommst, der Stadt Shivas. Siehst du nicht, das sind Vaishnavas, Geweihte aus Vrindavan. Okay, sagte Vidyavali. Was soll ich denn machen?
Ach, sagte Kutila, komm mit nach Vrindavan.
Radharani stirbt. Wir können keinen Schlangendoktor holen. Purnamasi weiß nicht, wie man das heilt. Gargi auch nicht. Komm du, wir flehen dich an. Sagte Vidyavali, ich komme nicht nach Vrindavan. Ich habe von einem Schürzenjäger namens Krishna gehört. Was weiß, der kommt plötzlich aus den Büschen hervorgebrochen und schaut mich lustvoll an. Da muss ich meinen Körper aufgeben. Das ist alles, was mir aus einer Reise nach Vrindavan an Nutzen kommt. Ach, sagte Gargi, stell dich nicht so an. Ich komme mit und beschütze dich. Ja, sagte Vidyavali zu Yatila, habt ihr aber auch Betelnüsse und Palmblätter, die ich brauche, um meine Medizin zu verabreichen?
Ja, sagte Yatila, komm bloß, wir haben Betelnüsse, wir haben alles, komm!
So kam dann Vidyavali und sah Radharani. Es sah nicht gut aus um Radharani. Sie war völlig kreidebleich auf dem Boden, blass, wie die Blässe überhaupt. Und So nahm Vidyavali dann eine Betelnuss, kaute auf ihr herum und sagte zu Yatila, indem sie lächelte, ich muss diese Medizin aber auf sehr spezielle Weise geben, sonst merkt er nicht. Dann nahm sie und führte seinen Mund zu Radharanis Mund und brachte dann die Betelnuss in Radharanis Mund. Also so nahm Krishna Rache. Er küsste nämlich Radha direkt vor den Augen von Kotila und Yatila. Ausarte, Yatila, musst du das vielleicht nochmal machen? Hier hast du eine neue Betelnuss. Aber Vidyavali lachte und sagte, anscheinend kommt Radharani nicht zum Bewusstsein. Es muss eine sehr spezielle Schlange sein, die sie gebissen hat. Ich werde die Schlange jetzt herbeirufen müssen durch ein Mantra. Seid aber, geht hier am besten aus dem Zimmer raus, sonst wird es wild hier hergehen. Ihr sollt vor dem Eingang warten und ihr könnt zuhören, was geschieht. So, Yatila und Kotila gingen also raus und hörten an der Tür. Plötzlich gab es ein Zischen. Dann Mantras. Vidyavali chantete Mantras und es wurde eine Stimmung wie im Sturm im Zimmer. Und plötzlich hörte man eine Stimme. Warum?
Vidyavati sagte, ah, da bist du. Du bist die Schlange, die Radha gebissen hat, oder? Ja, ich bin der König der Schlangen. Ich bin von Kailash gekommen, dem Berg meines Meisters Shivas. Vidyavati fragte, warum hast du denn Radharani gebissen und so Vrindavan in Leid gebracht? Was willst du hier in Vrindavan? Die Stimme sagte, heute habe ich Radha gebissen, morgen esse ich Abhimanyu. Abhimanyu war der Sohn von Yatila und der Mann von Radharani. So, als Yatila das hörte, schrie sie auf, nein, bloß nicht. So Vidyavali fragte weiter, ja, warum aber tust du all das? So die Stimme, die im Grunde Krishnas Stimme war, der sich verstellte, war, weil ich halte es nicht durch mit der Stimme, also deswegen würde es mir albern klingen. Ja, die Stimme antwortete, weil ich Yatila leiden lassen will. Sie soll so leiden, dass sie es bedauert, jemals geboren worden zu sein. Deswegen. Ja, fragte Vidyavali, aber warum? Was hat Yatila getan? Warum, fragst du? Weil sie Durvasha beleidigt hat. Er ist eine Erweiterung Shivas. Ihr wisst vielleicht, Durvasha ist eine Erweiterung Shivas. Und sie hatte gesagt, er sei ein entsagungsvoller Mönch, der nicht der Segnung vergeblich geben würde. Ja, sagte Vidyavali, gibt es denn irgendwas, was dich zufriedenstellen würde, sodass du dein Gift aus Radhas Körper saugst? Und Radha verlässt. Ja, sagte die Schlange, das ist schwierig. Yatila beleidigt nämlich auch Krishna. Sie sagt, er würde Radharani nachjagen. Das ist aber alles Unsinn. Doch, es gibt eines, was ich tun würde. Wenn Yatila von vornherein jetzt nicht mehr Radha behindert, dass sie zu Krishna gehen kann, dann würde ich zurück nach Kailash gehen und keinen Leid mehr machen. So als Vidyavali das hörte, sagte sie, okay, Yatila, hast du gehört, was du tun musst? Ja, sagte Yatila, ja, alles. Natürlich kann Radha zu Krishna gehen. War so und so kaum mein Einfall, es war nur ein bisschen mein Einfall. Aber im Grunde distanziere ich mich völlig davon. Auf diese Weise wurde also Yatila und Kotila durch Krishna hereingelegt und sie gaben somit die Anweisung, dass Radharani jeden Tag zu Krishna nach Hause gehen müsste. Hare Krishna, das ist eine sehr, sehr verwickelte Geschichte. Ihr möchtet euch fragen, was die Autorisation dieser Geschichte ist. Es ist Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, der es geschrieben hat. So, wir sehen aus dieser Geschichte, wie die transzendentalen Spiele Radha Krishnas sehr nektarhaft sind und wie wir, um auf diese Ebene zu kommen, tatsächlich frei werden müssen und zu Nirgun Bhakti erhoben werden müssen, einem hingebungsvollen Dienst, wo wir keine materiellen Gefühle mehr haben. Denn diese Gefühle, die wir dort sehen, Yatila, die auf Radha neidisch ist und Radha daran hindern will, zu Krishna zu gehen, diese Gefühle sind nicht materiell. Es ist nicht so, dass die wirklich Krishna beleidigen will oder Krishna hindern will, Radha zu sehen. Nein, das ist... wir werden immer davor stehen, mit Augen so ungläubig stierend wie Ochsen, die nichts verstehen können. Solange wir nicht tatsächlich geläutert sind von materiellen Emotionen. Deswegen muss der Devoti auf der beginnenden Stufe des hingebungsvollen Dienstes
Krishna, also die Regeln und Regulierung des Krishna-Bewusstseins befolgen, was zur Folge hat, dass Krishna ihn letztendlich vom materiellen Leid befreit. So, ich möchte hier zum Ende kommen. Sind hierzu irgendwelche Fragen, die das Thema noch interessanter gestalten, als es ohnehin schon ist? Das ist eine sehr gute Frage. Was für eine Art von Befreiung? Hier muss ich einen kleinen Augenblick nachdenken, Shikantena Prabhu. Wir finden ein Beispiel hiervon im Leben von Hiranyakashipu. Hiranyakashipu war ein Dämon. Doch dadurch, dass sein Sohn Prahlad Maharaj Krishna-Bewusstsein praktizierte und um seinen Vater betete, wurde ihm die Befreiung gegeben, dass er eine Sadyuja-Mukti erlangte. Er wurde eins mit dem höchsten Herrn, er ging in diese Sache ein, Krishna erschien. So, wir mögen sagen, weil das lag daran, dass Nisingadev ihn getötet hat, dass er Sadyuja Mukti erreichte. Aber Nisingadev hätte ihn ja nicht getötet, wenn Prahlad Maharaj nicht ein Devote gewesen ist. Also ich möchte diese Frage schon so beantworten. Das hängt schon darauf an, was, also wie der Devote eine Haltung zu Krishna einnimmt. Also derjenige, der befreit wird, eine Haltung zu Krishna einnimmt. Wenn er ein unwissender Dämon ist, wird die Befreiung, die er erlangt, nicht eine persönliche Befreiung sein können. Wenn zum Beispiel, nachdem du ein reiner Gottgeweihter geworden ist, dein Urgroßvater, der vielleicht ein Schlachter war und die Prinzipien der Religion gefrevelt hat, wenn der dann befreit wird, aber keine Beziehung zu Krishna hat, wird er bestimmt nicht auf also eine sehr hohe Art von Befreiung erlangen. So kann, das ist die einzige Art, die ich, wie ich diese Frage beantworten kann. Ich würde also sagen, es hängt an davon ab, was für eine Beziehung da ist. Wenn keinerlei Beziehung vorliegt, wird wohl eine unpersönliche Befreiung kommen. Denn man kann nur eine persönliche Befreiung erlangen oder eine persönliche Beziehung zu Gott aufnehmen, wenn man eine Sambandha-Jnana praktiziert, nämlich das Wissen um seine ewige Beziehung zu Gott. Hast du da noch einen Kommentar zu? Das nämlich, ich hab noch keine Antwort auf diese Frage gehört und ich tue also bei der Beantwortung mich nicht auf Shastra stützen, sondern nur auf das, was ich gehört habe zu diesem Thema. So bringe ich das zusammen. So denke ich mir das. Aber bei solchen Antworten, die, das ist, kommt mir sehr darauf an, hier auch noch ein bisschen mehr zu sagen, die Antwort, die ich jetzt eben gegeben habe, wo ich nämlich aus meinem Verständnis heraus geantwortet habe, das sind Antworten, die nicht einen solchen absoluten Wert haben, die Antworten, die aus den Shastras gegeben worden sind. So solche Frage, wie die Shrikant gestellt hat, ist gut, wenn man die noch anderen Devotis stellt, denn diese anderen Devotis werden nach ihrer Verwirklichung zu dieser Antwort noch etwas hinzutun können. Gut, sind noch eine Frage? Kosmischen Spielkasten spielen mit? Ja. Mhm. Ja, Krishna Krishna Mahabaho Bhaktanam Avayankara Tvam Eka Dhyamananam Apabharga Hisangsriti. Das ist ein Gebet von Arjuna, als er verfolgt wird von einer Brahmastra-Waffe, also einer atomwaffenähnlichen Explosion. Die Waffe kommt auf ihn zu und er betet: Krishna, Krishna, du bist höchst machtvoll, du bist der höchste Kontrollierende. Du gibst in das Herzen deiner Gottgeweihten Furchtlosigkeit hinein, denn du befreist sie Apavaga Hisangsriti vor dem lodernden Feuer der materiellen Geburten und Toten. So, dieses Gebet sollten eigentlich auch die Wissenschaftler sprechen, die im Grunde genommen ebenfalls von ihren eigenen Monstern verfolgt werden, nämlich den Umweltschäden, die sie einrichten. Sie sollten das Gebet von Arjuna auswendig lernen und sich zu Krishnas Lotusfüßen, an Krishnas Lotusfüßen wenden. Gut, ich würde sagen, hier haben wir ein natürliches Ende gefunden. Hare Krishna.